Ja, es ist ein ganz besonderer Tag für mich. Ja, auch, dass ich bei euch sein darf zum ersten Mal. Auch das ist Grund zur Freude. Nein, es ist auf den Tag genau 10 Jahre her. Ich darf 10 Jahre mit meiner Frau Katrin zusammen sein. Und auch dafür bin ich sehr dankbar und bin ich sehr freudig drüber. Ich weiß nicht, warum ich aufgeregter bin. Das eine oder das andere, bestimmt beides. Im Leben eines jeden Menschen gibt es Ereignisse, die stellen für den weiteren Lebensweg eine große Veränderung dar. Gibt es zum Beispiel den Schulanfang. Etwas mehr als 2 Monate ist es her. Die Schüler haben jetzt ihre ersten Ferien. Sie lernen neue Freunde kennen. Das Lernen bringt neue Anforderungen. Sie lernen ihre Lehrer, ihre Lehrerinnen kennen. Und die Hausaufgaben, die warten. Und da ist schon einiges an Herausforderung da. Dann sind diejenigen, die in die Ausbildung gehen, die sich spezialisieren möchten, die lernen nach ihren Interessen. Und zu nennen wäre da auch die Hochzeit, wenn man sich als Paar aufeinander einlässt, wenn man füreinander Verantwortung übernimmt. Ich möchte nennen Schwangerschaft und Elternschaft. Neues Leben entsteht und verändert im Leben einer Familie so viel. Mehr als man sich je vorgestellt hat. Ich möchte den Arbeitgeberwechsel nennen. Ein Arbeitswechsel, der neue Kollegen bringt, neue Aufgaben, auch Herausforderungen. Ich möchte die Taufe nennen. Die Taufe als Höhepunkt im Leben eines Christen, denke ich, wenn er sein Leben Christus übergibt. Ich denke auch an den Führerschein, an das Autofahren für junge Menschen, die den erwerben. Ja, ein nicht gekanntes Maß der Unabhängigkeit, der Freiheit. Es gibt noch den Ruhestand. Ja, auch der möchte gut genutzt sein und bewältigt werden, organisiert sein. Und ich denke auch an den Jahreswechsel. So manch einer hat in diesem Moment Vorsätze für das neue Jahr, möchte in seinem Leben etwas verändern, etwas Neues beginnen. Nun gibt es im Leben nicht nur solche Veränderungen, die eine Herausforderung im positiven Sinne darstellen, doch da können leider auch Dinge eintreten, die einen traurig oder mutlos machen. Ereignisse, die niederschmetternd sind und im Glaubensleben eines Christen eine echte Anfechtung darstellen. Ich möchte einen Streit nennen und nicht einfach nur eine Meinungsverschiedenheit, sondern so richtig erbitterten Streit. Oder den Arbeitsplatzverlust, finanzielle Sorgen, Krankheit, lange Krankheit, wo Geduld gefragt ist, wo viele Fragen aufkommen oder der Tod. Und man kann das auch noch auf die globale Sicht ausweiten. Wir brauchen nur die Nachrichten einschalten und sehen so viel Negatives. Naturkatastrophen, Krieg, Verfolgung, Hunger, es nimmt kein Ende. Als gläubige Christen fangen wir an, Gott anzuklagen. Herr, nach deinen Wegen bin ich gegangen, habe ich gefragt. Ich bin sie gegangen im Vertrauen auf dich. Du hast mich gesegnet, hast mich geführt und jetzt das. Warum jetzt das? Wieso, Gott, lässt du das passieren? Was hast du vor? Warum bestrafst du mich? Und ich weiß, dass es darauf nicht immer eine schnelle Antwort gibt und schon gar keine einfache. Dass das sehr vielschichtig ist und aus der Sicht eines, der aktuell nicht betroffen ist, sage ich mal, ist es auch schwer, dort Antworten drauf zu geben. Und so sehe ich meine Predigt eher so als ein Baustein, als ein Puzzleteil, der es sein kann, um wieder Licht zu sehen, Die Thematik hat mich zu den kleinen Propheten geführt, zum Habakuk. Ich möchte mit euch den Habakuk gerne betrachten. Und ich lade euch ein, dass wir Habakuk 1 schon mal aufschlagen. So ganz genau lässt sich das Wirken Habakuks als Prophet anhand von Jahreszahlen nicht einordnen. Es wird jedoch angenommen, dass der Habakuk seine Botschaft an das Volk Israel kurz vor der Schlacht von Karkemisch verkündete, also in etwa um das Jahr 605 vor Christus. Bis hierhin hatte das Volk Israel viele kriegerische Auseinandersetzungen mit den vorherrschenden mächtigen Assyrern. Die Schlacht von Karkemisch stellte jetzt eine Zeitenwende damals dar. Die Babylonier siegten gegen die Ägypter und somit gab es eine neue Großmacht, eine neue Bedrohung, die den Israeliten das Leben schwer machte. Bis hin, dass Jerusalem und der Tempel zerstört wurden und ein Teil des Volkes Israel in babylonische Gefangenschaft gegangen ist. Habakuk und das Volk Israel waren also umringt von übermächtigen Assyrern und den nun aufkommenden Babyloniern. Und in diese Zeit wohl fällt Habakuks Klage gegen Gott, von der wir im ersten Kapitel lesen. Wir lesen zunächst einmal die Verse 1 bis 4. Habakuk 1, 1 bis 4. Botschaft, die dem Propheten Habakuk als Last offenbart wurde. Wie lange schreie ich schon zu dir, Herr? Doch du hörst mich nicht. Ich rufe Hilfe und Gewalt, doch du rettest nicht. Warum lässt du mich das Unrecht sehen? Warum schaust du dem Verderben zu? Warum sehe ich nur Frevel und Gewalt, erlebe Zwietracht und Streit? Darum ist die Weisung erschlafft und das Recht kommt nicht mehr durch. Der Böse umstellt den Gerechten und so wird das Recht verdreht. Diese Klage zielt zum einen auf die Situation des Volkes Israel in seiner Gottesbeziehung. Viele sind untreu, beten falsche Götter an und hören nicht auf Gottes Stimme. Das Recht wird verdreht, klagt Habakuk. Er spricht von Frevel, Gewalt, Zwietracht und Streit, die das Leben des Volkes bestimmen. Und ich habe es bereits genannt, wir können in die Nachrichten gucken oder ein jeder auch in seinem Umfeld. Wir erleben es auch. Andererseits klagt Habakuk aber auch über die Bedrohung des Volkes durch seine Feinde. Und alles Negative scheint über das Volk hereinzubrechen. Und Habakuk fragt: Gott, wo bist du? Warum schaust du dem Verderben zu? Wir sind doch dein heiliges Volk. Warum führst du uns ins Verderben? Und Gott gibt seine Antwort und es ist eine Botschaft an sein Volk mit unausweichlicher Konsequenz. Wir lesen davon in den Versen 5 bis 11. Gottes Antwort. Seht euch unter den Völkern um, staunt und erstarrt, in eurer Zeit geschieht etwas, das ihr nicht glauben würdet, wenn es jemand erzählt. Seht her, ich stachle die Chaldäer auf, die Babylonier, das grausame, ungestüme Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Länder in Besitz zu nehmen, die ihm nicht gehören. Ein schreckliches und furchtbares Volk, das sich selbst sein Recht herausnimmt und seine Hoheit bestimmt. Schneller als Leoparden sind seine Pferde und wilder als hungrige Wölfe. Seine Pferde und Reiter stürmen heran, sie kommen aus der Ferne. Wie Geier fliegen sie herbei und stürzen sich auf den Fraß. Sie sind entschlossen zu roher Gewalt, ihre Blicke vorwärts gerichtet, Gefangene schaufeln sie ein wie Sand. Mit Königen treiben sie ihren Spott, Würdenträger sind ihr Gelächter. Über jede Festung lachen sie nur, schütten einen Wall auf und nehmen sie ein. Dann ziehen sie weiter, wie der Sturm fegen sie dahin und machen sich schuldig, denn ihr Gott ist die eigene Kraft. Die grausamen Babylonier also werden mit ihrer Übermacht über das Volk herziehen und Gefangene nehmen. In einer Vielzahl von schrecklichen Bildern beschreibt Gott, wie das hergehen wird. Es folgt darauf die zweite Klage des Habakuk. Wir lesen die Verse 12 bis 14. Bist nicht du, Herr, von alters her mein heiliger Gott? Wir werden doch nicht sterben. Du hast sie wohl nur zum Gericht eingesetzt, Herr. Du, unser Fels, hast du sie nur zur Züchtigung bestellt? Du hast zu reine Augen, um Böses mit anzusehen. Du schaust nicht bei Misshandlungen zu. Warum lässt du dann diese Räuber gewähren? Warum schweigst du, wenn der Gottlose den Gerechten verschlingt? Warum behandelst du Menschen, als wären sie Fische im Meer oder kriechendes Getier, das keinen Herrscher hat? Der Habakuk, der kann es nicht glauben, dass Gott so etwas zulässt. Misshandlung und Raub an seinem eigenen Volk. Habakuk vermutet aber richtig, wenn er sagt in Vers 12, bist du, Herr von alters her, mein heiliger Gott? Wir werden doch nicht sterben. Du hast sie wohl nur zum Gericht eingestellt, Herr. Du, unser Fels, hast du sie zur Züchtigung bestellt? Aber genau das ist es wohl. Gott hat sich das Leben seines Volkes in Unreinheit lange genug mit angesehen und handelt nun auf eine Art, wie sie für Habakuk nur schwer zu ertragen ist, schwer zu verstehen ist. Habakuk wartet sehr gespannt auf Gottes Antwort, wenn es dann heißt in Kapitel 2, die Verse 1 bis 4, ich will auf meinem Posten stehen, will auf den Wachturm mich stellen, will spähen, um zu sehen, was er sagt, was er auf meine Klage entgegnet. Der Herr gab mir Antwort und sagte, schreib nieder, was du siehst, schreib es deutlich auf die Tafeln, dass man es fließend lesen kann. Denn was du schaust, gilt zur bestimmten Zeit. Es weist aufs Ende hin, es täuscht dich nicht. Und wenn es sich verzögert, warte darauf, denn es kommt bestimmt, es bleibt nicht aus. Sieh, der Vers 4 noch, sieh, die Strafe trifft den, der nicht aufrichtig ist, doch der Gerechte lebt durch seinen Glauben. Gott zeigt Habakuk ein größeres Bild von dem, was die Gerechten erwartet, also denjenigen, die jetzt noch zu leiden haben, die sich aber an Gott und seine Weisungen halten, ihm treu sind. und seinen Geboten gehorchen. Schreib es auf, sagt er zu Habakuk. Also jeder soll es lesen, auch später noch. Jeder soll es erfahren können, was Gott zu sagen hat. Gott sagt, es weist aufs Ende hin. Die Zeit der Leiden wird also einmal vorbei sein. Kaum zu glauben, wenn man noch so mittendrin steckt, aber es wird ein Ende dessen geben. Gott gibt die Zusicherung, dass es ganz gewiss kommt, dass es nicht ausbleibt. Es wird noch seine Zeit dauern. Das ist häufig schwer zu akzeptieren und schwer nur Geduld aufzubringen. Aber es wird tatsächlich geschehen, es wird kommen. Und im Vers 4 sagt er, der Gerechte wird das Leben haben. Er wird seine Belohnung erhalten. Und so ist es auch für uns heute eine Botschaft in unserer Zeit, in der wir versucht sind, in der wir bewegt werden von so vielen Dingen, positiven wie negativen. So vieles möchte uns ablenken, hält uns gefangen, hält uns im Griff. Wir finden hier so viel Deutung für uns heute aktuell, für die Endzeit, in der wir leben, in der wir noch leiden müssen, in der wir noch angefochten werden. Doch wir dürfen gewiss sein, die Belohnung für unseren Glaubenskampf empfangen zu dürfen, das ewige Leben in Herrlichkeit bei Gott. Im weiteren Verlauf des zweiten Kapitels beschreibt Gott dann weiter und erneut in vielen Bildern geschieht das, was den Gottlosen, den Ungerechten erwartet. Und ich möchte daran anschließen mit den Versen 18 bis 20, in Kapitel 2, die Verse 18 bis 20. Was nützt ein Götterbild, das ein Bildhauer macht, ein Gussbild und ein Lügenorakel? Wie kann der Bildner auf sein Gebilde vertrauen, den stummen Götzen, den er selber machte? Weh dem, der zum Holz sagt, erwache, und zum stummen Stein, wach auf. Kann der Götze ihn unterweisen? Gewiss, er ist mit Gold und Silber überzogen, doch Geist und Atem hat er nicht. Aber der Herr ist in seinem heiligen Palast. Alle Welt schweige vor ihm. Das ist immer so die Frage, die ich mir stelle bei allem Schrecklichen, was einem so begegnet, was einem widerfährt. Menschen, die nicht Gott nicht haben, wie verzweifelt würde ich an ihrer Stelle sein, die diesen Halt nicht haben, die nur so einen toten Götzen haben, der keine Antwort gibt. Wir dagegen, wir dürfen wissen, es steht in Vers 20, aber der Herr ist in seinem heiligen Palast, alle Welt schweige vor ihm. Das heißt, er ist im Palast, er ist auf dem Thron, er ist derjenige, der das Heft des Handels in der Hand hat und nicht aus der Hand gibt. Er ist der, der seine Macht zeigt, der uns nicht im Stich lässt, der zu seiner Zeit sein Handeln zeigen wird und eingreifen wird und uns hinausführt. Habakuk gewinnt dadurch einen neuen, einen geweiteten Blick auf das Zeitgeschehen und auf Gott, der doch voller Gnade, Liebe und Wahrheit ist. Es veranlasst ihn, ein Psalmgebet zu verfassen, welches wir im dritten Kapitel lesen dürfen. Und ich lese die Verse 2 bis 6, Kapitel 3, die Verse 2 bis 6. Herr, ich habe deine Botschaft bekommen. Was du getan hast, habe ich gesehen. Belebe dein Werk in unseren Jahren. Mach es offenbar in dieser Zeit. Auch wenn du zornig bist, hab mit uns Erbarmen. Gott kommt von Teman her, der Heilige vom Parangebirge. Seine Hoheit überstrahlt den Himmel, sein Ruhm erfüllt die Erde. Ein Glanz entsteht wie Sonnenlicht, Strahlen gehen von ihm aus. Darin verbirgt sich seine Macht. Vor ihm her zieht die Pest, die Seuche folgt ihm nach. Tritt er auf, dann bebt die Erde, blickt er hin, dann zittern die Völker. Da bersten die ewigen Berge, versinken die uralten Hügel. So schreitet er seit jeher dahin. Was für mächtige Worte, wie kraftvoll, wie konsequent Gott hier vorgeht. Und inmitten dieser Verse lesen wir von den Strahlen, von dem Sonnenlicht, welches von ihm ausgeht. Und wir haben uns auch gesungen in einer der Strophen vorhin, dass uns doch seine Strahlen treffen mögen, die uns Licht, die uns Hoffnung bringen. Im ersten Teil dieses Lobpreises lesen wir davon, dass Gottes Botschaft dem Habakuk Erkenntnis gebracht hat über Gottes Macht, über seine Größe, über sein Handeln. Und im zweiten Teil folgt dann die Bitte: Mach dein Werk, mach deine Macht bekannt unter den Menschen. Lass dich erkennen von deinen Kindern. Warte nicht, führe du dein Volk zum Licht. Sehr flehende Bitten. Und im dritten Teil, da kommt dann auch das Schuldbekenntnis zur Sprache. Zu Recht, Gott, bist du zornig über uns Sünder. Aber habe doch Erbarmen, sei uns gnädig, so wie du es verheißen hast. Habakuk beschreibt Gottes Macht und dass er alles in seiner Gewalt hat, auch wenn es um uns her doch so trübselig aussieht und hoffnungslos. Es gibt viele Gründe, die Zeit und das Leben pessimistisch zu betrachten. Es treten Dinge auf, die unsere Hoffnung schwinden lassen. Es mangelt an so vielen Ecken und Enden. Und dennoch dürfen wir jubeln und unseres Heils gewiss sein in Gott. Ich möchte aus dem Ende des dritten Kapitels lesen, und zwar ab Vers 17. Zwar blüht der Feigenbaum nicht, der Weinstock bringt keinen Ertrag. Der Ölbaum hat keine Oliven, die Kornfelder keine Frucht. Aus dem Pferch sind die Schafe verschwunden, kein Rind steht mehr in den Ställen. Dennoch will ich jubeln über den Herrn, will mich freuen über den Gott meines Heils. Denn der Herr ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie Gazellen, lässt mich sicher die Berge beschreiten. Hier steht dieses Dennoch dazwischen. Dennoch darf ich jubeln und mir meines Heils in Gott gewiss sein. Er ist es, von dem ich die Kraft bekomme, die mich die Schwierigkeiten und das Leid überwinden lassen. Mit Gott an meiner Seite darf ich sicher sein. Und ich möchte schließen mit einer Verheißung. Sie steht in 2. Thessalonicher 3, Vers 3. So wie wir eben im Habakuk das Dennoch, was dazwischen greift, gelesen haben, so ist es hier das Aber. Der Vers beginnt mit einem Aber. Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Und das finde ich so wunderbar. Das dürfen wir wissen. Und ich möchte euch aufrufen, dass wir uns gegenseitig immer wieder darin bestärken, dass wir im Glauben stark und standhaft sind, dass wir aufeinander Acht geben, dass wir miteinander beten, all das, was uns beschäftigt, vor Gott bringen und dass wir so als Gemeinde, als Gemeinschaft stark zusammen mit Gott dem Bösen etwas entgegensetzen, dass das für Menschen, die ihn noch nicht kennen, auch noch Zeichen und Wunder geschehen, ja mit unserer Hilfe. Das wünsche ich uns. Es ist egal, welche Veränderungen im Leben eintreten, ob es die positiven oder die negativen sind, die dann entsprechende Herausforderungen mit sich bringen. Gott, der geht mit. Das dürfen wir wissen. Er bringt uns sicher ans Ziel. Amen. Herr, du unser großer und allmächtiger Gott, es tut so gut zu wissen, dass du der Handelnde bist, dass du der bist, der unser Leben in seiner Hand hält. Wir danken dir für deine Führung und Bewahrung in der Vergangenheit und für Erfahrungen, die wir mit dir machen durften, für allen Segen, den du uns gegeben hast. Und doch gibt es auch Zeiten und Momente, da fällt es uns schwer, zu vertrauen, zu glauben, da zweifeln wir. Und wir möchten dich bitten, dass du uns dann diesen Lichtstrahl schenkst, dass du uns Hoffnung und Zuversicht gibst, dass es Menschen gibt, die uns Trost zusprechen. Gib dir, dass wir das in unseren Gemeinden, in dieser Gemeinschaft pflegen können, im Gebet an dich. Und so möchten wir dich jetzt auch bitten für alle Menschen, denen Not und Leid widerfährt. Sei du gnädig, zeige du dein Erbarmen mit deinen Kindern. Hab Dank, Herr, für die Verheißung, die wir haben dürfen, dass du uns zum Ziel führst, dass das alles ein Ende haben wird. All das Leid, die Schmerzen. Das macht uns hoffnungsvoll und lässt uns weitergehen im Vertrauen auf dich durch diese Zeit, was auch kommen mag. Hab du Dank dafür. Amen.